ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Der Brandenburger Landtag hat ein neues Hochschulgesetz beschlossen. Das bildet die Grundlage für den Ausbau der Universitätslandschaft in der Lausitz. Und es soll nach dem Willen der Landesregierung Beschäftigten mehr Sicherheit geben. RBB-Landtagsreporter Nico Hecht.
Längerfristige Anstellungen für Wissenschaftler und Hochschulmitarbeiter statt ständigem Hangeln von einer Projektbeschäftigung zur nächsten, das bringe jetzt das neue Hochschulgesetz in Brandenburg. Wichtig, sagt Bildungsministerin Manja Schüler, SPD, allein schon, weil die großen Fragen der Zeit ja auch nicht in ein paar Projektmonaten beantwortet seien.
Ich bin davon überzeugt, dass Daueraufgaben auch Dauerstellen voraussetzen, damit Menschen in der Wissenschaft auch ihre persönliche Zukunft besser planen können, dass sie die Verlässlichkeit haben, die sie auch brauchen, wenn wir die globalen Probleme miteinander lösen wollen.
Konsequenterweise müssen die Hochschulen nun mehr Dauerstellen statt befristeter schaffen. Daneben sollen ganz neue Beschäftigungen geschaffen werden für die vielen Mitarbeiter, die keine Professur anstreben würden, erklärt Schüler. Anstoß hätten Gespräche dazu mit vielen Hochschulmitarbeitern gegeben.
Deswegen haben wir die Junior-Dozentur, die Dozenturen und den Wissenschaftsmanager als attraktive Karrierewege jenseits der Professur eingerichtet. Wir bieten studentischen Beschäftigten künftig eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten an. Ich bin darauf wahnsinnig stolz.
Sarah Damus von den mitregierenden Bündnis 90 Die Grünen klingt ähnlich stolz. Sie fügt hinzu, dass es auch gelungen sei, die Studierendenwerke zu mehr Klimaschutz in ihren Einrichtungen zu verpflichten und Studierende das Recht auf ein tierversuchsfreies Studium zugestanden werden müsse. Die Opposition ist weniger euphorisch, denn die Hochschulbeschäftigten, sagt Isabel Vandré von Die Linke, seien enttäuscht von den Gesetzesplänen, besonders von den neuen Dozenturen, denn gerade diese sollten ja helfen gegen die vielen befristeten Beschäftigungen. Aber
es bleibt nichts übrig von der progressiven Idee zur Einführung einer neuen Personalkategorie, die mehr Planbarkeit der Karrierewege bringen sollte, wenn diese auch noch befristet beschäftigt werden.
Außerdem wäre eine 12-monatige Garantiebeschäftigung für Studierende zwar eine Verbesserung, in Berlin würden aber bereits doppelt so viele Monate garantiert. Die AfD dagegen halte mehr unbefristete Stellen für falsch. Nachwuchsforscher wären auf unbefristete Stellen angewiesen. Wolle man die Hochschulen stärken, müsse man eher Gebühren einführen für Studierende aus Nicht-EU-Staaten. Für beide Thesen gab es daraufhin viel Widerspruch, etwa von Matthias Steffke von BVB Freie Wähler.
Dieser Antrag entspricht nicht nur ihrer bekannten ausländerfeindlichen Haltung, sondern zeigt deutlich, dass sie nicht zu differenzieren und immer nur alles mit allem in einen Topf werfen.
Die Regierungskoalition hat das neue Gesetz mit ihrer Mehrheit im Landtag beschlossen und damit knapp 6 Monate vor den nächsten Landtagswahlen ein Vorhaben umgesetzt, das SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen sich bereits in den Koalitionsvertrag geschrieben hatten.
Aus Potsdam, Nico Hecht. Über eine Woche lang gab es keinen Strom im Tesla-Werk bei Grünheide. Der Brandanschlag auf einen Oberleitungsmast war die Ursache. Nicht nur der Autokonzern, auch ein Edeka-Logistikzentrum sowie tausende Haushalte waren zeitweise vom Stromausfall betroffen. Auch wenn der Strom mittlerweile wieder fließt, der Strommast selbst ist noch nicht repariert, musste der Chef des Netzbetreibers Edis einräumen. RBB24-Reporter David Klevenow berichtet.
So etwas hat selbst Alexander Montebauer, der Chef des zuständigen Netzbetreibers Edis, noch nicht erlebt. Aufregend und überraschend war dieser Anschlag für ihn und seine Mitarbeiter. Während sie die etwa 83.000 vom Stromausfall betroffenen Haushalte rund um Erkner schnell wieder versorgen konnten, war das für Tesla und auch das Edeka-Warenlager gleich nebenan nicht möglich.
Wir hatten innerhalb der Stadt Umschaltmöglichkeiten genutzt, sodass wir die Stadt im Wesentlichen wieder versorgen konnten. Das gilt nicht für einzelne Großverbraucher, die nicht so angebunden sind, dass man für die großen Leistungen, die sie brauchen, dann noch einen zweiten Leitungsweg zur Reserve hat. Also weder für das Tesla-Werk noch für das Logistikzentrum war das in dieser Form möglich.
Die Stromleitung ist inzwischen notdürftig repariert, der 33 Tonnen schwere Oberleitungsmast noch immer schwer beschädigt. Viele Stahlteile müssten jetzt noch ausgetauscht werden, um die Standsicherheit wiederherzustellen. Das erhöht auch die Reparaturkosten weiter, sagt Montebauer.
Es ist so, dass das, was an Kosten hier aufgelaufen ist, in der Größenordnung von 1 Million Euro liegt. und wir sind noch nicht mit der Reparatur fertig. Das heißt, wir müssen das Ganze ja auch wieder so herstellen, wie es mal war. Wir werden es auch zusätzlich absichern. Das kostet natürlich nochmal zusätzliches Geld.
Wie aber künftig die sensible Strominfrastruktur vor Anschlägen schützen? Diese Frage müsse man nun gemeinsam mit Polizei und Behörden klären, sagt der EDIS-Vorstand. Der betroffene Oberleitungsmast werde künftig gesichert. Fakt ist jedoch, für jeden einzelnen Mast wird das nicht möglich sein.
Wir betreiben in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern rund 80.000 Kilometer Leitungen. Das geht zweimal um den Erdball. Da liegt auf der Hand, dass wir das nicht großflächig machen können. Aber an den Punkten, wo wir konkrete, auch mit den Behörden abgestimmte Gefährdungslagen haben, da müssen wir dann gemeinsam schauen, was man hier optimalerweise tun kann.
Die Täter des Brandanschlags, Aktivisten der Vulkangruppe, haben sich den Mast gezielt ausgesucht, um Tesla am Standort Grünheide zu treffen. Um das zu schaffen, sei kein Insiderwissen nötig, so Alexander Montebauer. Netzpläne seien immer wieder einsehbar, ein wenig Fachverstand reiche völlig aus.
David Klebenow berichtete, und zumindest fließt der Strom wieder. Und in Elsterwerda fließt das Wasser wieder. Nach einem Wasserrohrbruch, die defekte Leitung ist repariert. Rund 16.000 Menschen waren von dem Rohrbruch betroffen, meldet rbb24-Reporter Daniel Masto aus Elsterwerda.
Seit dem Nachmittag läuft das Wasser wieder wie gewohnt aus den Wasserhähnen in und um Elsterwerda. Das bestätigt Mike Hauptvogel vom zuständigen Trink- und Abwasserverband. Seit den frühen Morgenstunden sind die Reparaturarbeiten beendet.
Danach haben auch schon die Wiederinbetriebnahmearbeiten begonnen.
Auch wenn das Wasser wieder läuft, große Probleme gibt es nach wie vor bei der Großmolkerei in Elsterwerda, bei der ODW Frische Produkte GmbH. Wie der Produktionsleiter dem RBB sagte, steht das Werk durch den Wasserrohrbruch noch immer komplett still. Es ist heruntergefahren worden, weil Druckkessel nach und nach wieder langsam hochgefahren werden müssen, kann im Werk noch nicht produziert werden. Man rechnet mit einem Produktionsstart erst wieder ab Mitternacht. Ohne Wasser ist der Alltag auch in dem Pflegeeinrichtungen schwer zu stemmen. Das sagt Sandy Weck von einer Hauskrankenpflege in Elsterwerda. Viele Arbeiten müssten nun nachgeholt werden.
Das heißt für uns unwahrscheinlich viel Überredungskunst auch den Patienten gegenüber, dass mal nicht gewaschen werden wird. Das ist schwer für die Patienten, die gewaschen werden möchten, die auf ihre Hygiene stehen, also haben möchten. Und denen ist es schwierig, von unserer Seite mal aus zu erklären, dass es nicht geht, weil kein Wasser da. Das wirft den Dienstplan völlig durcheinander.
Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder Wasserrohrbrüche gab, ist der Frust bei den Einwohnern hier in Elsterwerda deutlich zu spüren. So auch bei Klaus Kunschke. Er wohnt rund 100 Meter von dem gebrochenen Wasserrohr entfernt. Sein Feld steht wieder komplett unter Wasser.
Wir wollten jetzt am Wochenende hier die Wiese Vordermann bringen. Und das ist jetzt natürlich wieder ins Hintertreffen geraten, weil wir haben wochenlang gewartet, dass das Hochwasser zurückging vom Winter. Und jetzt haben wir wieder Hochwasser. Und das ist natürlich ganz schlecht.
Er hofft, dass die maroden Leitungen bald erneuert werden. Ab Spätsommer, Herbst sollen die Arbeiten beginnen, sagt der Trink- und Abwasserverband.
Aus Elsterwerda Daniel Masto. Der Rechtsstreit lief fast 6 Jahre um die Villa in Berlin-Neukölln, in der Mitglieder einer bekannten Großfamilie lebten. Ihr werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, unter anderem dieses Haus in Bukow sei mit Geld aus Schwarzarbeit oder aus kriminellen Handlungen erworben worden. Deswegen wurde der Familienclan enteignet und musste das Haus räumen, beobachtet von der Polizei und von rbb24-Reporterin Lisa Splanemann.
Vermummte Polizisten vor dem Gebäude, Polizeiwagen an der Straße. Eine zwischenzeitliche Straßensperre, ankommende Autos wurden zwischenzeitlich umgeleitet. Rund 130 Einsatzkräfte waren laut Polizei vor Ort bei der Remo-Villa in Bukow im Einsatz. Das blau-gelb gestrichene Gebäude wurde an den Bezirk, der dafür zuständig ist, übergeben. Fensterläden der Villa waren heruntergelassen, Fenster geöffnet und Möbel standen vor der Haustür. Die Polizei hätte sich auf mehrere Szenarien vorbereitet, so Polizeisprecherin Anja Dirschke.
Das Szenario A, so wie es jetzt stattgefunden hat, keine Person ist mehr im Haus, bis hin natürlich auch zu möglichen Widerstandshandlungen. Entsprechend ist unser Einsatzkonzept auch ausgefallen. Dass es jetzt hier keine Gegenwehr gab, erleichtert uns sehr. Und von daher ist dieser Einsatz für uns problemlos verlaufen.
Am Vormittag, pünktlich um 10.30 Uhr, hatte die Polizei das Gelände betreten, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten. Vor Ort seien keine Personen angetroffen worden. Es sei alles reibungslos verlaufen.
Eine Einsatzplanung endet eigentlich wirklich erst in dem Moment, wo der Einsatz beginnt. Wir betrachten im Vorfeld ganz genau, was hier passiert, ob es in den sozialen Medien Aufrufe zu Protesten gegen eine Räumung kommt und so weiter und beziehen all das bis zur letzten Sekunde in unsere Einsatzplanung ein.
Das Landgericht hatte im Januar entschieden, dass die Familie das Haus räumen muss. Schräg gegenüber in der Nähe des Gebäudes befindet sich eine kleine Grünanlage. Ralf Sonnack kommt regelmäßig hierher. Er sagt, in der Vergangenheit hätte er hier schon häufiger Polizeieinsätze erlebt.
Allgemein, glaube ich, ist es eine Befreiung, weil regelmäßig hier auch Staus stattfinden, weil halt Einsätze mit der Polizei sind, was also immer eine Hundertschaft nach sich zieht. Dadurch kommt man hier einfach besser wieder ran und weg.
Auf dem Grundstück der Villa verteilt stehen alte, teils kaputte Kommoden, Schränke. Auf einem großen Müllberg liegen Holztüren, Kartons und Bekleidung. Christian Berg, Pressesprecher des Bezirksamts Neukölln, sagt, das Haus befinde sich insgesamt in einem desolaten Zustand.
Die vorgefundene Situation, weggerissene Holzböden, ein sehr großer Sperrmüllhaufen inklusive Bauschutt auf dem Areal, hinten im Garten und dergleichen mehr, weist schon klar darauf hin, dass hier mutwillig Einrichtungen und eben Ausstattung des Hauses zerstört worden sind.
Jetzt würden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.
Aus Berlin-Burkow berichtete Lisa Splanemann. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.